Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Gottverdomme und verflückt. Das war wohl das, was drei Fahrer an diesem Wochenende in den Dünen der Niederlanden dachten, nachdem ihr Rennen vorzeitig vorbei war. Und wir reden von drei großen Namen der Formel 1. Lewis Hamilton, Lando Norris, der um die WM kämpft, und Charles Leclerc mussten am Sonntag beim Grand Prix der Niederlande vorzeitig das Handtuch werfen. Und es war ein sehr aufwühlendes Rennen. Es gab Emotionen, emotionale Momente, und darüber wollen wir hier sprechen. Herzlich willkommen bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Dennis Lewandowski und an meiner Seite der Mann, die Legende, Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Ich dachte, wie werde ich jetzt hier angekündigt, aber vielen Dank. Ist standesgemäß nach diesem königlichen Rennen in Sandford, würde ich sagen.
Ja, es war ein sehr wildes Rennen. Die erste Frage gleich, Kevin, bevor wir gleich wie traditionell zu den Gewinnern und Verlierern dieses Rennen kommen. Wie hat es dir allgemein gefallen? Und wir müssen ja darüber reden. Es war das vorletzte Mal in Sandford. Und die Frage ist, du hast in unserer Vorschau gesagt, du wirst Sandford nicht wirklich vermissen. Hat sich das vielleicht ein klein wenig geändert nach dem Rennen oder bleibst du bei deiner Aussage?
Ja, ist jetzt blöd, dass das Rennen dieses Jahr so gut war. Also, ich versuche es zu differenzieren. Ich weiß nicht, ob dieses Rennen, so wie es jetzt gelaufen ist, nächstes Jahr auch wieder so sein wird. Wenn ja, dann ist es wohl so, dass man Sandford irgendwie behalten sollte. Atmosphärisch, finde ich, ist dieses Rennen ein Knaller. Hat man auch wieder gemerkt, was da los war an der Strecke. Riesige Bühne, DJs, Party ohne Ende. Also, das läuft da einfach. Also das Rennen dieses Jahr war echt gut. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und ich würde tendenziell noch dabei bleiben, dass es nicht so schlimm ist, dass Sandford ausscheidet aus der Formel 1 nach nächstem Jahr. Aber wenn das jetzt nächstes Jahr wieder so wird, dass das doch ein Highlight ist, bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn da ein Sprint stattfindet, ob dann zwei Rennen sich tragen können oder ob das jetzt dieses Wochenende einfach auch perfekt war, weil die Wetterbedingungen einfach diese Unsicherheit gegeben haben und man nie wusste, was passiert und deswegen manche Teams auch so ein bisschen gedrängt waren, Entscheidungen zu treffen, die sie vielleicht gar nicht getroffen hätten, wenn es nicht gedroht hätte zu regnen am Samstag zum Beispiel oder auch am Sonntag. Ja, aber war ein super Rennen. Also ich habe mich extrem gut unterhalten gefühlt und ich kann jedem nur empfehlen, also alleine für die Atmosphäre nächstes Jahr nach Sandford zu fahren, sich das zu gönnen, wenn man die Möglichkeit hat, an Tickets zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass es für nächstes Jahr ein bisschen schwieriger wird, nochmal an Tickets zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr ausverkauft war, ob sie da was Offizielles gesagt haben, aber war eine ganze Menge los und ja, auch viel, über das wir heute reden können.
Ganz genau. Als allererstes kommen wir, wie eigentlich immer, zu den Gewinnern und ganz oben auf dem Podium. Auch wie immer unser erster Gewinner dieser Ausgabe und wie in allen Ausgaben, Oscar Piastri. Oscar Piastri gewinnt den Grand Prix der Niederlande nach einem schwierigen Freitag. Es schien immer so, dass Lando Norris ihm doch ein Stück voraus war in den Trainings. Man hatte zeitweise so ein bisschen das Gefühl, das könnte so ein Norris-Wochenende werden. Das ist ja ein Thema, worüber wir viel gesprochen haben. Dieses Hin und Her, dieses Wochenende, was mal in die Richtung pendelt, dann in die. Und es sah erstmal alles nach einem Lando Norris-Wochenende aus. Dann aber schlug seine Stunde in der Qualifikation. Er sicherte sich die Pole und von dort aus startete er auch. Er wurde während des ganzen Rennens, hatte er den Platz 1, wenn ich jetzt nicht irgendeine Szene aus dem Kopf gestrichen habe, hat er nie abgegeben. Er hat am Start alles wirklich gut gelöst, hat natürlich auch davon profitiert, dass Lando Norris mit Max Verstappen kämpfen musste. Heißt, er konnte vorne wegfahren und konnte das Ganze souverän nach Hause bringen. Und wichtig ist jetzt für ihn, glaube ich, wir werden ja später auch über Lando Norris reden und seinen Ausfall, dieses Momentum jetzt mitzunehmen, weil jetzt hat er mehrere Punkte, ich glaube 34 sind es, Vorsprung auf Lando Norris. Das ist natürlich, wenn wir die neue Punkte oder die neue ist schon, die aktuelle Punkteregelung nehmen, die vielen Rennen, die wir noch zu fahren haben, ist das natürlich noch keineswegs sicher. Aber es ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ein großes Ding und genau das, was viele befürchtet haben, dass irgendwann auch so ein technischer Ausfall das Ganze in Fahrt bringen könnte. Aber das muss man festhalten. Oscar Piastri hätte Lando Norris, das glaube ich, ich bin gespannt, wie du das siehst, Kevin, glaube ich auch ohne, ohne Ausfall schwer nur noch kriegen können. Mir schien es so, als ob Oscar Piastri das Rennen schon in seiner eigenen Hand hatte. Was sind da so deine Gedanken zu?
Ja, schwierig, weil Oscar Piastri das ganze Wochenende, wie du schon richtig gesagt hast, nicht schneller wirkte und auch nicht schneller war als Lando Norris. Und in der Qualifikation waren es 12.000stel, die die beiden unterschieden haben. Und diese 12.000stel kamen im Grunde auch in Anführungsstrichen nur zustande, weil sich Piastri ein bisschen Windschatten bei Hadjar genommen hat. Also wenn man ehrlich ist, waren sie auf Augenhöhe. Und wenn man noch ehrlicher ist, dann war Norris sogar schneller dieses Wochenende. Aber das Problem in Sandford ist, du kannst nur bis zu einem gewissen Grad ranfahren. Vorbeizufahren ist die nächste Aufgabe. Wir haben es ja wirklich mehrmals erlebt, dass man teils mit rabiaten Überholmanövern arbeiten muss, um sich überhaupt eine Lücke, die eventuell nicht da ist oder eine, die da ist, dann so zu nutzen, dass man idealerweise einen anderen nicht abschießt oder ja, dass beide vielleicht auf der Strecke bleiben oder vielleicht auch nicht. Und deswegen kam es zu keinem Duell auf der Strecke. Und deswegen ist es schwer, jetzt zu sagen, okay, Oscar Piastri ist wirklich ein Gewinner des Wochenendes. Er ist es aber trotzdem, weil er hat jetzt 34 Punkte Vorsprung. Und das ist echt ein dickes Pfund, was er jetzt im WM-Kampf hat. Gleichwohl, finde ich, sollte man seine Leistung jetzt nicht übermäßig überbewerten an diesem Wochenende. Ja, er hat es immer wieder geschafft, die DRS-Sekunde schnell rauszufahren. Aber es war wirklich, wirklich knapp zwischen den beiden. Ich würde jetzt ihn als Gewinner werten. Erstens, weil er das Rennen gewonnen hat. Also wenn du das Rennen gewinnst, dann bist du einfach ein Gewinner. Und weil er in diesem Teamduell jetzt, was die reinen Punkte angeht, einen dicken Vorsprung hat. Aber ansonsten finde ich gar nicht mal, dass er so sehr wie ein Gewinner wirkte. Muss ich wirklich sagen. Weil wie reagierte er nach dem Rennen? Also bei allem Respekt für die Art und Weise, wie McLaren das macht, ja, wenn du Weltmeister werden willst, dann stellst du dich nicht nach einem Rennen, wo dein Teamkollege ausgeschieden ist, hin und machst einen auf traurige Nuss. So, weil das ist das, was ich meine mit, es fehlt halt Feuer. Es fehlt irgendwie so ein bisschen was, was auch begeistert. Ich kann aktuell jeden verstehen, der diesen WM-Kampf furzlangweilig findet und deswegen die Formel 1 nicht guckt. Also die Quoten waren grauenvoll. RTL hat gerade mal irgendwie 1,7 Millionen Zuschauer in der Spitze gehabt im Free-TV. Ne? Dieser WM-Kampf holt in der Art und Weise, wie er geführt wird, niemanden hervor. Also ja klar, das ist ein sportlich fairer Wettkampf und hey, aber ich weiß nicht, wie es nach Malaysia 2016 war. Ich glaube nicht, dass Nico Rosberg traurig war, dass Lewis Hamilton diesen technischen Ausfall hatte. Also das meine ich halt mit, es fehlt so ein bisschen gar nicht mal dieser Moment, dass man sagt, sie müssen sich von der Strecke schießen und dann passiert was, sondern das war ja jetzt was, ich meine, es lag nicht in Piastris Hand und dabei lag es aber trotzdem wieder in Piastris Hand, weil Norris natürlich immer jagen musste. Jetzt hatte er das Pech, dass er ein Ölleck hatte und Piastri das Glück. Das kann Piastri in den nächsten Rennen auch passieren, dass er einen Motorenschaden hat oder so, aber boah, also deswegen habe ich fast auch schon Bauchschmerzen, ihn als Gewinner zu werten, weil irgendwie hat er keine Gewinnerattitüde gehabt. So. Also ich weiß nicht, ob ihr es da draußen versteht, was ich meine, aber da fehlt es mir so ein bisschen.
Ja, du gibst mir gerade so ein bisschen eine Steilvorlage in Richtung Gossip. Es geht nämlich um eine Sache, du weißt es ja auch, unser Social Media Master Sascha Rief hat uns da auch mal unter anderem so einen kleinen Videoclip von Zac Brown geschickt, wo man sah, ich glaube, es war nach der Qualifikation, dass er da erst applaudierte, als er auf dem Fernseher auftaucht. Zumindest hat das Video diesen Anschein gemacht. Glaubst du wirklich und könnte da vielleicht auch Piastris verhaltener Jubel herrühren, dass Zac Brown diesen Golden Boy Lando Norris wirklich lieber als Weltmeister hätte und dass das vielleicht auch noch in diesem Jahr ja ein bisschen was auslösen könnte? Oder ist das jetzt eher wirklich so, dass man da Videoausschnitte nimmt im Social-Media-Bereich, wie wir es ja sehr oft haben, und das einfach falsch rüberkommt und man dann, weil ich muss zugeben, wir haben ja auch wieder im Discord, in der Watch-Party geschaut und es war natürlich so ein bisschen der Running Gag auch nach dem Rennen, wenn Zac Brown da stand und da sagte ich noch spaßeshalber, so sieht ein Teamchef aus, der gerade ein Rennen gewonnen hat, und er guckt da so ein bisschen bedröppelt und es wirkt, zumindest wenn man das im Hinterkopf hat, immer ein bisschen gezwungen. Glaubst du, dass es mehr so dieser Effekt, der eben entsteht, wenn man diese Videos sieht, wenn man so ein bisschen in Social Media rumgeistert? Oder meinst du, da ist wirklich was dran?
Wir lieben alle eine gute Verschwörungstheorie, oder?
Ja.
Ist ja nicht so, dass wir nicht da auch schon mal drüber geredet haben hier im Podcast, dass es schon den Anschein manchmal macht, dass Zac Brown Lando Norris lieber gewinnen sehen möchte und lieber will, dass er Weltmeister wird. Und wenn es so wäre, kann man es ja sogar ein Stück weit verstehen. Er ist der Fahrer, den er jetzt seit, ich glaube, 7 Jahren die Chance gibt, sich zu entwickeln, der reihenweise Top-Fahrer geschlagen hat, der immer noch da ist und ich glaube, von dem alle ausgegangen sind, der wird dieses Jahr relativ komfortabel Weltmeister. Ich glaube nach wie vor nicht, dass irgendwer bei McLaren und auch nicht Lando Norris und die wenigsten irgendwie, glaube ich, von draußen auch, klar, man hat gesagt, Piastri wird einen Schritt machen, aber dass er so einen Schritt macht, das, ich glaube, das hat viele überrascht. Und Zac Brown hat zumindest, das ist also reine Meinung von mir jetzt, ein schlechtes Pokerface aktuell. Und ich weiß nicht, ob ihm das nochmal irgendwann hinten überkippt, weil das sind so Szenen, die merken sich die Leute ja auch. Ne? Und da interpretieren die Leute gerade im Zeitalter von Social Media extrem viel rein, aber wenn es so offensichtlich wird an mancher Stelle, es war am Samstag ja auch, ne? Ich glaube, das war die Szene, die du von Sascha angesprochen hast, oh, die Kamera ist auf mir, ich muss jetzt schnell klatschen, dass Piastri die Pole geholt hat oder ja auch die Szene nach dem Rennen, als Isaac Hadjar erst noch vor ihm herumturnt und er erstmal so ein bisschen konsterniert durch die Gegend schaut und dann merkt, oh ja, Piastri hat ja gewonnen, da muss ich jetzt ein bisschen jubeln. Dass das einen Beigeschmack hat für viele da draußen, kann ich nachvollziehen. Jetzt ist auch Andrea Stella ins Fadenkreuz der Norris-Fans geraten auf Social Media, weil er kurz nach dem Ausfall irgendwie so ein bisschen ansatzweise gelächelt hat. Aber ich glaube, jeder muss sich mal an die eigene Nase fassen und sagen, wir haben alle schon mal im wirklich unpassendsten Moment gelacht. Sei es bei einer Beerdigung, sei es bei, was gerade jemandem Schlechtes passiert ist. Das ist halt eine normale menschliche Reaktion. Nicht jeder reagiert halt mit totaler Trauer oder wie auch immer auf irgendwas, wenn es halt gerade was ist, was dich beschäftigt. Also da würde ich ihn mal von freisprechen. Zac Brown wiederum steht unter Beobachtung, sagen wir mal so.
Ja, Zac, falls du das hörst, ne? Wir haben dich auf dem Schirm. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, über Lando Norris reden wir gleich im zweiten Take. Da werden wir auch einiges zu besprechen haben. Kommen wir nun erstmal zum nächsten Gewinner. Und ja, es scheint jetzt langweilig zu wirken, denn es ist der Zweitplatzierte dieses Rennens. Es ist Max Verstappen. Aber Kevin, ein Start wie aus dem Bilderbuch. Ich möchte schon fast sagen, ein Husarenritt durch die ersten Kurven, der ihn zeitweise an Lando Norris vorbeigebracht hat. Wie ich finde, und das fällt mir bei Max Verstappen auf, ein kluges Rennen. Er scheint mehr akzeptiert zu haben, wo der Red Bull steht, wo er aktuell steht. Wenn ich zum Beispiel das Überholmanöver von Lando Norris sehe, der ihn ja außen in Kurve 1 überholt, ich könnte mir vorstellen, dass Max Verstappen in anderen Situationen da vielleicht ja, sich hätte mehr nach außen tragen lassen, um das zu verhindern. Aber er hat es klug gemacht. Er hat diesen Platz 3 das Rennen über gut gehalten und dann am Ende durch den Norris-Ausfall eben Platz 2 eingefahren vor heimischem Publikum. Auch in der Qualifikation den dritten Platz eingefahren hinter den McLaren. Die waren einfach an diesem Wochenende in einer anderen Welt. Dr. Marco sprach von einer Sekunde teilweise. Wie bewertest du Max Verstappens Umgang aktuell eben mit dieser Situation? Glaubst du, dass er da für sich auch Reife findet? Und natürlich, wie hast du ihn am Sonntag wahrgenommen und am ganzen Wochenende?
Ja, sensationell. Was er da am Start gemacht hat, das macht nun Max Verstappen so. Der nimmt diese Einladung von Oscar Piastri eigentlich für Lando Norris herausragend gut an. Also man muss ja sagen, Oscar Piastri hat alles richtig gemacht beim Start. Er hat seine Position verteidigt vor Kurve 1, also ein bisschen die Tür zugemacht für Lando Norris, aber nicht so, dass Norris eingebremst wurde, also zumindest nicht so stark, weil danach hat er den Verstappen-Move gemacht und ist in Kurve 1, hat sich nach außen driften lassen, um im Grunde genommen Max Verstappen die Tür zuzumachen und Lando Norris die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen für Kurve 3 und was Verstappen dann macht, das machen nur die richtigen, guten, starken Racer. Der geht, wohlgemerkt, auf Softreifen, klar, das ist ein riesiger Vorteil, gerade am Start in Sandford, über den Dreck, innen rein in Kurve 2 und dann rein in Kurve 3. Und hält das Auto auf der Strecke. Andere wären ja komplett geisteskrank in Lando Norris reingefahren. Max Verstappen nicht. Also wir hatten das ja in der Rangliste und ich habe auch Kommentare gelesen bei Spotify, diese Verstappen-Huldigung, es geht euch auf den Sack. Wer huldigt ihm nicht? Also man muss es wirklich einfach mal sagen, fahrerische Qualität, das ist nun mal Max Verstappens, es ist einfach geil. Es ist einfach geil, ihm zuzusehen. Dann muss man sagen, hat es Lando Norris auch geil gemacht gegen ihn, ihn dann zu überholen einige Runden später. Auch tolles Manöver von Lando Norris. Da hat Verstappen aber auch gut mitgespielt. Und das bringt mich zu der Frage, die du gesagt hast. Ich glaube, er hat seine Rolle und er hat die Rolle von Red Bull extrem gut angenommen aktuell. Er weiß, es geht um nichts mehr, es geht um keine WM mehr. Es geht aber darum, dem Team zu vermitteln, dass er Bock hat auf 2026, dass er Bock hat, mit dem Team zu arbeiten und dass er auch nicht, und das wünscht er sich, glaube ich, dann doch auch, wenn jetzt die Rollen andersrum wären, wenn jemand, der unbeteiligt ist im WM-Kampf, sich irgendwie da einmischt. Klar, er raced hart, so hart es geht, aber ohne unfair zu sein und ohne irgendwie die Gefahr zu laufen, dass Norris zum Beispiel ausscheidet. Und ich finde, das zeichnet ihn aus und das zeichnet auch diesen Reifeprozess von Max Verstappen aus. Und da würde ich dann schon sagen, ist er jetzt auf einem Niveau angekommen, wo man wirklich von einem Teamleader sprechen kann, wo man von einem sprechen kann, der vorangeht und der auch bereit ist, diesen Prozess mitzugehen. Wir wissen nicht, wie das 2026 aussieht, wie es mit Red Bull Powertrains aussieht, wie es mit Red Bull generell aussieht, aber ich glaube, dass man sich auf Max Verstappen verlassen kann. Und das ist ja was, was sich Red Bull sehr gewünscht hat. Und naja, ich glaube jetzt all das, was man vorher gesagt hat mit, er wird das Team verlassen oder so, darüber müssen wir jetzt also sowieso nicht mehr sprechen, weil er bestätigt ist fürs nächste Jahr. Aber er denkt ja auch schon ans nächste Jahr. Ne? Wir, Pressekonferenz mit Isaac Hadjar, diese kleine Feixerei von wegen, ja, ich will gar nicht, dass der bei mir fährt, ich mag den nicht, von Hadjar und auch Verstappen so ein bisschen. Also ich glaube, das könnte ein ganz gutes Team werden, was sich auch gut ergänzt, auch in der fahrerischen Qualität. Und ja, da kann man Max Verstappen nur für loben. Und das gefällt mir auch, den Verstappen jetzt so zu sehen, der nicht im WM-Kampf ist, der mir aber trotzdem zeigt, hey, ich bin da, ich arbeite und ich möchte mit diesem Team weiter Erfolg haben.
Ja, das finde ich auch persönlich sehr spannend. Gerade dieses eben Verbleiben bei Red Bull, dieses alles geben, weil nach 4 WM-Titeln direkt hintereinander ist natürlich auch die Frage, wie sind die Ansprüche? Und ich glaube, die Ansprüche, die Max Verstappen eigentlich haben wird, die Ansprüche, die ein Max Verstappen irgendwo auch haben muss, ich sehe das, haben wir ja auch bei der Rangliste gesagt, für mich ist Max Verstappen auch der beste Fahrer im Grid und ja, der sich eben bewusst nicht ins beste Auto transferieren lässt. Vielleicht natürlich auch mit dem Hintergedanken, ich finde erstmal 26 raus, welches das beste Auto ist, aber der erstmal diese Herausforderung annimmt und sich da wirklich ja, richtig reinhängt und ein grandioses Rennen fährt, grandios überholt in Kurve 1. Also das nimmt mir auch schon einiges an Respekt ab. Und da muss ich auch sagen, ich habe auch Kommentare gelesen, auch Jacques Villeneuve hat unter der Woche, er scheint auch unseren Podcast zu hören, Kevin, sich ja hinreißen lassen, da versuchen diese Büchse der Pandora, wer jetzt der größte aller Zeiten ist, wieder ein bisschen aufzumachen. Aber ich glaube, was wir festhalten können, auch nach Zandvoort wieder, Max Verstappen aktuell wirklich ja, in einer Form und mit einer Klasse, die ihresgleichen in der Formel 1 sucht. Was er ja auch noch sucht, ist wahrscheinlich für 2026 ein Teamkollege. Und Yuki Tsunoda, der bietet sich da aktuell auch weiterhin nicht so an. Wer sich aber wirklich stark angeboten hat an diesem Wochenende, Isaac Hadjar. Qualifiziert als Vierter, ein absoluter Überraschungsmoment am Samstag, der schon viele von den Stühlen geholt hat. Und dann, klar, bedingt durch den Ausfall von Lando Norris, aber auch mit einer tollen Leistung eingefahren, das erste Podium des jungen Franzosen. Platz 3 hat während des Rennens, und das muss man sehen, mit dem Racing Bulls Ferrari und Mercedes hinter sich gehalten. Er hat George Russell auch einmal wirklich sehr, sehr gut abgekontert. Einziger Negativpunkt ist, den Pokal, den er für Platz 3 bekommen hat, den wird er erstmal nicht zu Hause in die Vitrine stellen können, denn den hat es gerissen beim obligatorischen Podiumsfoto und beim Red Bull. Es ist ja kein Shampoos, es ist ja dort Red Bull Spritzen. Hat es den Pokal zerrissen, aber ich glaube, das trübt die Freude wenig, oder Kevin?
Ja, das trübt die Freude wenig und es war eine witzige Szene, wie er dieses Ding einfach nur auf den Boden stellt und es knickt einfach ab. Also da sieht man auch mal, niederländisches Porzellan bricht genauso schnell wie jedes andere Porzellan. Ja, was ein Wochenende für Isaac Hadjar. Was für eine Geschichte von Isaac Hadjar dieses Jahr, muss man sagen. dieser Anfang in Australien, als er in Tränen aufgelöst ins Fahrerlager zurückkommt, weil er da auf diese weiße Linie gekommen ist bei der regnerischen Einführungsrunde, und Anthony Hamilton nimmt ihn in den Arm, Peter Bayer kommt nochmal zurück, Dr. Marco greift ihn an, redet von einer tränenreichen Show. Und dieser Kampf zurück, da sieht man, aus welchem Holz Rennsportler gemacht sind. Wenn du dich nicht unterkriegen lässt, wenn du diese kritischen Stimmen direkt mal ausblendest und immer wieder zurückkommst. Und es ist sein Naturell, es ist aber auch seine Qualität, es ist sein Talent, es ist sein Speed. Und jetzt muss man fairerweise sagen, die letzten Fahrer, die man ausgesucht hat für Red Bull Racing, auch aus dem eigenen Junior-Kader, die haben es alle nicht gebracht. Vielleicht, weil sie nicht aus dem Holz geschnitzt sind wie Isaac Hadjar. Und vielleicht ist Isaac Hadjar vom Gesamtpaket am ehesten sogar noch einem Max Verstappen ähnlich. Und deswegen ist das nur folgerichtig, was jetzt im Laufe dieser Saison passiert ist und dass er sich jetzt auch dieses Podium geholt hat. Dass er genau derjenige ist, der für das Team das Podium holt, während ein Liam Lawson wieder irgendwelche vogelwilden Manöver fährt gegen Carlos Sainz. Und das begann alles mit der Qualifikation am Samstag. Und er hat auch ein bisschen das Glück gehabt, dass der Norris ausgeschieden ist. Aber das ist erarbeitetes Glück so ein bisschen. Na, da glaube ich ja dran. Ich glaube, du kannst dir Glück auch erarbeiten. Und mich hat es für ihn tierisch gefreut. Man hat die Emotionen gemerkt. Man hat gemerkt, dass das auch ein Stück weit unerwartet kam, aber auch nur bedingt. Also er weiß, was er kann und er weiß, was er leisten kann. Und toll. Also ich habe mich sehr gefreut und ich würde jetzt sagen, er ist bereit, 2026 Red Bull zu fahren. Er ist bereit, in dieses Auto zu gehen. Ich finde es gut, dass er im Saisonverlauf noch gesagt hat, er ist noch nicht bereit, jetzt in das Auto zu gehen. Denn ich glaube, die Gefahr bestand schon ein Stück weit, dass man Yuki Tsunoda vor die Tür setzt und ihn da wieder reinsetzt. Aber ich glaube, er selber hat da den Deckel drauf gemacht für dieses Jahr. Aber nächstes Jahr alles auf Null. Alles auf Null. Die Gefahr, gegen Max Verstappen unterzugehen, ist nächstes Jahr, ich würde mal sagen, 30% geringer mindestens mal, als es dieses Jahr wäre. Weil auch für Max Verstappen ist das ein neues Auto. Max Verstappen wird ihn natürlich dominieren und wird natürlich sich durchsetzen. Aber die Chancen für Hadjar nächstes Jahr auf Anhieb ein bisschen näher dran zu sein und auch dran zu bleiben, je nachdem wie er mit diesem neuen Auto klarkommt, sind ja unweit größer, als wenn er jetzt in ein bekanntes Reglement, in ein bekanntes Auto steigen würde, wo Max Verstappen ihn komplett demontieren würde. Also von daher, man geht damit, glaube ich, einen guten Weg, ihn jetzt die Saison bei den Racing Bulls zu Ende fahren zu lassen. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, 26 sitzt der bei Red Bull Racing.
Ich fand Kevin auch sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du schon gelesen hast. Auf Formel 1.de hat der Kollege, ich glaube, Ole Karpov war das, ne? Ja, genau. Isaac Hadjar am besten schlafen lassen und hat da unter anderem, das hatte ich ehrlicherweise auch nicht so auf dem Schirm, mit seinem Manager gesprochen, Jeremy Sattis, ehemaliger französischer Journalist und nun Betreuer oder Manager von Isaac Hadjar. Und der sagte dort, dass Isaac Hadjar auch einen wirklich großen Willen hatte und es für ihn schon früh, schon zu Formel 3 Zeiten absolut klar war, dass er in die Formel 1 kommt. Er ist sehr selbstkritisch, das sagt er auch. Das hat man, glaube ich, hier und da schon gemerkt. Er ist jemand, vielleicht, ja, die Frage ist, wie gesund ist das auf Dauer? Charles Leclerc wäre da ein Beispiel, das kann auch irgendwann zermürben, aber er scheint jemand zu sein, der wirklich straight seinen Weg gehen würde. Und ich hatte ihn vor der Saison nicht als den kommenden Red Bull-Fahrer auf dem Schirm, aber bisher, muss man sagen, schiebt er sich wirklich an. Ich hoffe, dass man ihn eben in Ruhe daran führt, dass er dann auch durch dieses neue Auto, durch die Chance, vielleicht auch ein bisschen am Auto mit, ja, das Auto in seine Richtung zu entwickeln, dass man ihn eben nicht verbrennt, weil ich glaube, da haben wir jemanden, der viel Talent mitbringt und eben auch die Einstellung, denn das war ja vielleicht auch immer so ein bisschen ein Problem, das hörte man bei Liam Lawson, das hörte man bei Pierre Gasly, dass es da auch irgendwo immer, ja, so ein bisschen beim Verhalten intern auch nicht ganz so funktioniert hat. Also ich bin sehr gespannt, wie sich Isaac Hadjar entwickelt und kann da jedem auch nur wirklich diese Kolumne auf Formel 1, der ans Herz legen. Es ist sehr spannend, mal einzutauchen. Ich muss auch zugeben, ich habe Isaac Hadjar in den Nachwuchsformeln nicht wirklich verfolgt. Erst als dann so ein bisschen feststand, dass er einer der nächsten Fahrer werden könnte, habe ich ihn da beobachtet. Aber ich glaube, das könnte eine spannende Geschichte werden rund um den jungen Franzosen.
Ja, und vielleicht noch ein kleiner Zusatz, weil ich habe ja jetzt öfter auch schon mit Dr. Helmut Marko sprechen können und da haben wir ja auch immer ein Gespräch, also ich für immer, wenn ich mit ihm rede, ein Gespräch auch über die Jungfahrer, wie es gerade so aussieht. Und der hat mir immer gesagt, pass auf den Hadja auf. Ne? Der Hadja, der hat was Besonderes. Und auch wenn seine Formel 2 Jahre jetzt nicht fehlerfrei waren und wenn das jetzt nicht diesen kometenhaften Aufstieg bedeutete in der Formel 2, hat er mir immer gesagt, der Hadja ist eigentlich der Schnellste. Man könnte jetzt natürlich noch ein Stück zurückgehen und sagen, Jüri Vips wäre es gewesen. Ja, aber Jüri Vips hat sich aus eigener Dummheit rausgeschossen und natürlich auch irgendwo aus dem, was halt ja, normal ist. Ja, also du kannst gewisse Worte nicht benutzen und denken, dass es dann ganz normal weitergeht. Aber Isaac Hadja war immer jemand, den Dr. Marko sehr gelobt hat. Und ich glaube, das ist auch irgendwo so eine emotionale Verbindung, die er hat. Man hat es auch an den Bildern gemerkt dieses Wochenende. Ja, und wenn das jetzt derjenige welche ist, der wirklich behutsam rangeführt wird, aber auch nicht zu behutsam. Ich glaube auch, das braucht er gar nicht, so ein ganz behutsamer Aufstieg, sondern einen, den man fördert, den man fordert aber auch. Dann ist Hadja jemand, auf den sich Red Bull verlassen kann. Und da bin ich also voller Vorfreude, muss ich sagen, wenn er die Chance nächstes Jahr bekommen sollte, ob sich das bewahrheitet, was Dr. Marko immer gesagt hat, dass Hadja zu den Schnelleren dieser ganzen Juniorenkategorie gehört, die da in den letzten Jahren hochgekommen sind.
Ja, definitiv, sehr spannend. Du hast gerade auch einen Punkt angesprochen, Jüri Vips, den muss ich zugeben, habe ich schon fast wieder vergessen. War natürlich auch eine spannende Geschichte. Aber ja, Isaac Hadja ist jetzt der Stern, der vielleicht so ein bisschen am Red Bull-Himmel steht und wir schauen mal, wie es da weitergeht. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Gewinner, Kevin, und ja, wir müssen ihn einfach auch mal ein bisschen Sendezeit einräumen, bevor es da hinterher Ärger gibt und wir keine Interviews mehr kriegen von Haas. Ja, nämlich um Haas geht es. Eine eigentlich denkbar schlechte Qualifikation als 18. und 19. Olli Bärmann, der sogar aus der Boxengasse gestartet ist nach diesem Fiasko. Und es sah nicht wirklich danach aus, als ob man bei Haas irgendwas Zählbares mit aus den Niederlanden nehmen könnte. Aber das Rennen lief dann doch gut. Man hat sich mehr oder weniger so ein bisschen durchgemogelt, abseits der TV-Kameras. Und am Ende mit Platz 10 für Esteban Ocon und Platz 6 für Olli Bärmann gute Punkte eingeholt und das war, wie schon gesagt, für mich nicht abzusehen, auch sehr überraschend. Ich habe am Ende doch ein bisschen verwundert auch geschaut, als sie dann durchs Ziel gefahren sind. Wie glaubst du, oder anders gefragt, denkst du, dass das jetzt aber mehr ein Momentum war, was eben durch die Ausfälle, durch die Witterungsbedingungen kam, weil ich muss sagen, ich persönlich bin voller Respekt für das, was man da eingefahren hat, aber den Speed wirklich aus eigener Kraft diese Doppelpunkte einzuholen, den habe ich aber in Zandvoort nicht gesehen. Wie sieht es da bei dir aus, Kevin?
Es war vor allem die mutige Strategie, doch auf die Ein-Stop-Strategie zu gehen, während alle auf die Zwei-Stop-Strategie umgeschwenkt sind, die ja durch die Erhöhung des Tempolimits in der Boxengasse augenscheinlich besser wurde, ne, von 60 auf 80. Das hat ungefähr 2 Sekunden Boxstop-Delta geschützt. Und dann kamen ja noch die Safety-Car-Phasen dazu, die Teams dann auch genutzt haben. Und Haas ist diesen sehr mutigen Weg gegangen, die Einstop-Strategie hinzubekommen. Nachdem das am Samstag auch einerseits aus einem eigenen Fehler bei Ocon, der hat ja einen Schnitzer drin gehabt in Q1, und Bärmann sagt, es war ein Defekt am Auto, aber es sah für mich auch eher nach einem Fehler aus, den er gemacht hat, in Q1 sich da eine Position zu bringen, die dir natürlich nicht hilft, aber die fahrerische Qualität beider Fahrer hat sich gezeigt, plus den Mut, diese Einstopp-Strategie durchzuziehen und natürlich dann auch dieses Talent umsetzen zu können, die Reifen ins Ziel zu bringen und das umzusetzen, was man sich vorgestellt hat. Und dann kann man sagen, es ist einerseits ein bisschen Glück, aber andererseits muss man sagen, dass sie sich das auch verdient haben. Und wir hatten so ein bisschen Diskussionen vorher, ob wir sie zu den Gewinnern zählen oder nicht. Wir kommen später noch zu denen, die du eigentlich zu den Gewinnern gezählt hättest. Da habe ich gesagt, ja, nee, kann eigentlich nicht sein. Weil wenn Oliver Bärmann vor Aston Martin ist, kann Aston Martin kein Gewinner sein. Vor allem nicht so, wie Aston Martin ins Wochenende gestartet ist. Und gerade Oliver Bärmann gönne ich diesen Erfolg von Herzen. Der ist 4x11. Geworden. Der hat so oft wirklich dran gekratzt, in die Punkte zu kommen und jetzt diesen 6. Platz zu holen. Ja, Alex Albon war vor ihm, aber das ist ja auch so ein bisschen das, was es ist. Williams ist noch vor Haas, aber diese Entwicklung, die Haas nimmt, ich finde, die ist beeindruckend. Mit den Mitteln, die sie immer noch in geringem Maße einsetzen im Vergleich zur Konkurrenz, dieses Ergebnis einzufahren mit fahrerischer Qualität, mit dem Mut der Strategie, Ja, kann ich nur den Hut vorziehen und finde, dass gerade in diesem Mittelfeldkampf, wenn man bedenkt, dass sie zwei Aston Martins hinter sich gelassen haben, einen Red Bull hinter sich gelassen haben, Alpine sowieso hinter sich gelassen haben, Sainz war hinter ihnen, Alfa Romeo, Sauber war hinter ihnen. Ey, wer, wenn nicht Haas, soll einer dieser Gewinner im Mittelfeld sein, die man zwingend erwähnen muss?
Das ist ein guter Punkt. Im Tableau der Konstrukteure sieht es jetzt auch schon ein klein wenig besser aus für Haas. Man hat jetzt 44 Punkte. Es sind nur noch 7 Punkte weg von Sauber und 16 von den Racing Bulls. Also dieser kleine Hype um Sauber, den könnte Haas, wenn sie konstant weiter punkten, tatsächlich brechen. Alpine abgeschlagen mit 24 Punkten mittlerweile hinter Haas. Die scheinen erstmal keine Bedrohung mehr zu sein. Von daher erstmal alles super für das Team aus den USA und wie du schon sagst, Olli Bearman hat mich auch gefreut, hatte wirklich viel, viel Pech mit diesen 11. Plätzen und ich glaube, das könnte vielleicht, aber das werden wir in den nächsten Ausgaben besprechen, vielleicht so ein Knotenlöser sein, um das Ganze mal wieder einzubringen.
Haben wir lange nicht mehr drüber geredet, ne? Über geplatzte Knoten.
Nee, heute müssen wir nur noch über geplatzte Ölleitungen sprechen. Das haken wir. Das machen wir nach einer kurzen Pause, ihr Lieben. Dann sind wir auch wieder zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nachdem wir die Gewinner nun abgehakt haben, sprechen wir über die Verlierer des großen Preises der Niederlande in Zandvoort und kommen natürlich unweigerlich zum WM-Zweiten, zu dem, der auch Zweiter auf der Strecke war, als ein Defekt ihn aus dem Rennen nahm, Lando Norris. In der Qualifikation, das hatte ich ja auch eben schon erwähnt, nach einem wirklich starken Freitag und der eigentlichen Favoritenrolle knapp geschlagen von Oscar Piastri, im Rennen dann auch am Start von Max Verstappen überholt worden, hat sich dann aber wieder rangekämpft. Und ja, Kevin, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, vielleicht auch der Strecke nachgeschuldet, kam eben nicht an Oscar Piastri ran, um ihn zum Duell rauszufordern. Und in Runde 65 hat dann seinen McLaren zerlegt, der ein Ölleck demnach. Ich habe gerade noch gelesen bei den Kollegen von The Race, dass Andreas Stella das Problem allerdings auf McLaren schiebt. Also es ist kein Mercedes-Problem, kein Motorenproblem an sich. Ja, jetzt haben wir Lando Norris da sitzen in den Dünen der Niederlande. Und eine Sache kam ja sofort auf, dass viele sagten, ja, das ist jetzt ein herber Nackenschlag, das ist wirklich bitter. Aber es könnte auch die Chance sein, wie der Phönix aus der Asche stärker zurückzukommen. Glaubst du, dass Lando Norris das auch irgendwo als Chance sehen kann? Oder ist die Gefahr da, dass Lando Norris diesen WM-Kampf jetzt wirklich zu verlieren droht, dass ihm der Titel jetzt aus den Händen gleitet?
Ja, das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Es kann beides passieren. Es kann sein, dass Norris jetzt besser denn je zurückschlägt, weil ich finde einen Punkt, den Ralf Schumacher gemacht hat, sehr gut. Der Druck ist jetzt mal weg. Dieser Druck, diesen kleinen Punkteabstand aufholen zu müssen, der ist mal weg. Das kann befreien. Das kann möglich machen, noch ein bisschen mehr aus dem Auto rauszuholen und sich ein bisschen davon zu lösen, so diesen imminenten Vorsprung aufholen zu müssen, so schnell wie möglich vorbeizukommen. Und jetzt quasi auf Konstanz, jetzt die neuen Rennen, die noch anstehen, plus die Sprints, die noch dabei sind, zu nutzen, um wirklich noch stärker da rauszukommen und vielleicht es doch bis zum letzten Rennen offen zu halten und dann die Weltmeisterschaft sich zu sichern. Weil es kann ja auch was bei Piastri passieren. Ne? Es kann ein technischer Defekt bei Piastri kommen. Es kann ein dummer Fehler bei Piastri kommen. Der ist ja auch nicht fehlerfrei, muss man sagen. Das ist gut für Lando Norris. Es kann aber auch bedeuten, dass es ihm bricht. Und das ist die große Gefahr. Das glaube ich aber nicht, dass es passiert. Ich finde, die Reaktion von Lando Norris war nicht so... Ich meine, klar, er war enttäuscht, ne? Aber ich weiß nicht, wie du ihn wahrgenommen hast. Ich fand, der ist jetzt nicht zu den Interviews gekommen und war komplett super down, sondern er hat es angenommen. Ne? Er wollte gerne seinen Burger essen und schnell nach Hause. Aber das war einfach nur die grundsätzliche Enttäuschung. Und ich hatte das Gefühl, dass da schon ein Kampfeswille drin ist und dass da schon Zuversicht drin ist, dass das besser werden kann, weil, und ich verstehe das, wenn jetzt Leute sagen, warum ist der ein Verlierer? Ich meine, er ist natürlich ein Verlierer, aber nicht aus eigener Schuld. Er ist nicht ein Verlierer aus eigener Schuld. Er hat jetzt diesen technischen Effekt gehabt und er hat so viele Punkte in der WM verloren. Er muss quasi per Definition ein Verlierer sein für das Wochenende, aber ich finde, Lando Norris hat das herausragend gemacht bis dahin. In allen Sessions vorne gewesen, in der Qualifikation, diese 12.000stel, die kosten dir natürlich, aber es war kein Fehler von Lando Norris. Also auch da widerspreche ich Ralf Schumacher, die haben ja in dieser Quali-Analyse vor dem Rennen am Sonntag bei Sky das versucht mit den Telemetriedaten zu zeigen, dass da ein Fehler von Lando Norris gewesen sein soll. Ja, weiß ich nicht. Also dann kann der Fehler nicht groß gewesen sein, wenn ein Piastri Windschatten von Hadjar braucht, um die 12.000stel rauszufahren, ne? Da muss man dann die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, weil wir ja sonst auch gerne mal auf Fehler von Lando Norris rumhacken. Da war keiner. Der Start, ey, wenn Max Verstappen das so macht, dann ist das Max Verstappen. Das hat nichts mit Lando Norris zu tun. Und wir haben das ja auch schon eingangs der Sendung gesagt, der war im Grunde schneller als Oscar Piastri. Aber du kommst auf dieser Strecke einfach nicht ran. Das Beste, was Norris passieren kann, Mund abputzen, weitermachen, im Monza gewinnen. Dann hast du sofort wieder das Momentum, was du drehen kannst. Davor war er ja auch im stärkeren Momentum als Oscar Piastri. Also, ne, damit ihr das nicht falsch versteht, es geht mir und uns jetzt nicht darum, irgendwie auf Lando Norris rumzuhacken, sondern er ist nun mal in der Gesamtdefinition ein Verlierer an diesem Wochenende, weil er statt 9 Punkten Abstand jetzt 34 Punkte Abstand hat nach ganz oben, die er jetzt aufholen muss. Ich traue es ihm aber zu, das zu schaffen. Ich traue es ihm wirklich zu.
Ja, ich fand das auch sehr spannend, dass Lando Norris, wie du schon sagst, eben sehr gefestigt wirkte. Jetzt nicht, natürlich traurig, aber nicht übermäßig desillusioniert. Und ich bin sehr gespannt, woran ich sofort denken musste, auch wenn es damals natürlich ein eigener Fehler war, nicht so wie bei Lando Norris jetzt das Auto. Ayrton Senna 1988, der nach seinem Monaco-Unfall auch so stark wie nie wieder kam, und mir ist das immer im Gedächtnis geblieben, als ich die Biografie über ihn gelesen habe, dass viele gesagt haben, dieser Moment hat ihn für immer verändert. Und ich glaube, die Chance besteht, dass Lando Norris wiederkommt. Ich glaube aber auch, es könnte jetzt trotzdem die Chance für Oscar Piastri sein, in Monza, wenn er es dann schaffen würde, Lando Norris zu schlagen, eben vielleicht den Deckel schon mal zumindest ein Stück weit Richtung Topf zu bewegen, denn Monza wird jetzt, glaube ich, ganz wichtig. Lando Norris traue ich absolut zu, diesen Recovery Drive da zu machen, das Rennen zu gewinnen und eben den Vorsprung von Oscar Piastri wieder anzuknabbern. Ich glaube, es muss jetzt aber schnell gehen, weil wenn Oscar Piastri jetzt in den nächsten Rennen noch ein, zwei Siege holt, dann könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass Lando Norris dann irgendwann ja diesen Titel abschenken wird und muss. Und ja, das ist, glaube ich, so die größte Sorge, die Lando Norris haben muss. Aber zutrauen würde ich es ihm definitiv. Ich glaube, da haben wir auch gerade drüber gesprochen, auch das Team wird hinter ihm stehen. Man wird ihn aufbauen, man wird alles dafür tun, dass das eben nicht nochmal vorkommt. Du hast gerade auch angesprochen, Oscar Piastri kann dasselbe passieren, jederzeit. Und wir haben ja gerade gesagt, jetzt wo Zac Brown seinen Liebling auserkoren hat, könnte es auch vielleicht schneller passieren. Spaß beiseite, aber also es kann natürlich noch alles gehen. Aber was ich persönlich glaube, dass es jetzt trotzdem auch Oscar Piastris Chance ist und für Lando Norris jetzt ein ganz, ganz kritischer Moment, die nächsten Rennen. Das ist jetzt passiert. Ich glaube, das kann Lando Norris auch gut abhaken. Aber jetzt muss er on point sein, wenn er Weltmeister werden will. Jetzt muss er dann aufholen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Monza, ja, ich wüsste jetzt gar nicht. Vielleicht, Kevin, hast du dann Intentionen? Hast du dir mal so, das wäre vielleicht mal spannend, nochmal im Nachgang zu schauen, welche Streckencharakteristiken oder ob es mit der Streckencharakteristik zu tun hatte, ob Piastri oder Norris einen besseren Tag hat?
Weiß ich jetzt nicht, ob man die Korrelation ziehen kann. Dafür sind die zu sehr auf Augenhöhe, glaube ich. Ja. Ich finde, es gibt, das muss man den beiden lassen. Ich finde, wenn man das mal nebeneinander stellt, unterscheidet sie so wenig, dass es sehr viel Tagesform auch. Ich glaube nicht, dass die beiden jeweils einen Streckentypus haben, der ihnen besonders gut liegt oder nicht. Dafür sind die so ähnlich, auch in ihrer Fahrweise und in der Art und Weise, wie sie auch die Wochenenden angehen. Müsste ich tatsächlich selber machen, habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, aber jetzt rein erste Reaktion, ohne darauf vorbereitet gewesen zu sein, was du fragst, würde ich sagen, eher nein, dass es eher nichts ist, was man so feststellen kann. Aber hey, könnt ihr gerne da draußen machen, also wenn ihr irgendwie da Eindrücke habt, wenn ihr Ideen habt, wer auf welcher Strecke besser performen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare unter unsere Social-Media-Kanäle. Die Links dazu gibt es alle in den Shownotes, wir sind bei Facebook, bei Instagram, bei X. Da könnt ihr gerne reinschreiben unter die Kommentare, könnt bei Spotify kommentieren, Apple Podcast könnt ihr kommentieren, gerne auch rezensieren und ja, würde uns interessieren, ob ihr da irgendwelche Erkenntnisse habt, dass ihr sagt, auf den Strecken ist vielleicht ein Piastri besser, auf den Strecken ist ein Norris besser. Meine persönliche Meinung ist, die sind so sehr auf Augenhöhe, ich würde mich schwer tun, da dann ein Urteil zu fällen.
Wie gesagt, das fände ich sehr spannend. Da müssen wir mal schauen, hoffentlich, oder vielleicht hat ja da jemand eine Idee oder ist was aufgefallen. Wir werden über die beiden natürlich später nochmal sprechen, wenn wir auf Monza vorausschauen und dann auch unsere Tipps abgeben und vielleicht dann schon mal klären, wen wir in der Position sehen, das jetzt auszunutzen oder es eben zu recovern. Jetzt müssen wir aber erstmal zu zwei Fahrern kommen, die ja ein hartes Schicksal teilen. Sie beide fahren Ferrari, muss man leider so knallhart sagen jetzt heutzutage. Fangen wir mal mit dem siebenmaligen Weltmeister an, mit Lewis Hamilton. Qualifikation, Platz 7. Schon, ja, wahrscheinlich nicht der Anspruch, den Ferrari hatte, weil man ja doch so ein bisschen das Gefühl hatte, es könnte bergauf gehen nach den letzten Rennen. Im Rennen dann, ja, eigentlich durch einen eigenen Fehler in Runde 23 das Auto in die Wand gesetzt. Kommt da in der Hugenholzbucht, diesmal habe ich mich vorbereitet, auf diesen schönen Aramco-Streifen und kann das Auto dann eben nicht mehr halten, schlägt in die Bande ein. Und ein weiteres schlechtes Wochenende für Lewis Hamilton war geschrieben. Ja, er war danach am Funk natürlich, ja, wie soll man sagen, ja, sehr, er wirkte sehr konsterniert, sorry guys, und allgemein scheint Lewis Hamilton irgendwie aktuell auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein zu fehlen, auch dieser Glauben an sich selbst gefühlt. Natürlich, Fahrfehler, das kann jedem passieren, aber ja, es war schon einer, wo ich sage, der war schon jetzt eines siebenmaligen Weltmeisters vielleicht ein bisschen zu unwürdig, oder?
Ja, also meiner Meinung nach darf das so in der Form nicht passieren. Dass du mal auf diese Farbe kommst, das vielleicht ein bisschen falsch einschätzt, das kann passieren. Aber wie uninspiriert er dann weiterfährt, finde ich eigentlich viel, viel schlimmer. Klar, wir sitzen nicht in dem Auto, es ist für uns einfach zu sagen, wir hätten es anders gemacht, aber hätte man das nicht vielleicht retten können? Er bleibt ja stur auf dem Gas. Also er bleibt ja wirklich stur auf dem Gas und wartet im Grunde nur darauf, dass er irgendwann mit dem rechten Vorderreifen einschlägt. Geh vom Gas. Also würde ich jetzt sagen, wäre die bessere Variante gewesen, um da irgendwie was zu retten. Verlierst du vielleicht eine Position, aber nicht das Rennen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich denke, Lewis Hamilton ist, also es ist gerade eine gefährliche Situation für ihn, weil dazu kommt ja noch diese Gridstrafe, die er für Monza hat, diese 5 Plätze, die er schon mal zurück muss, weil er den Anweisungen der Rennleitung nicht gefolgt ist, dass in diesen Installationsrunden vor der letzten Kurve doppelgelb geschwenkt wird, weil der Weg in die Startaufstellung ist durch diese Steilkurve sehr, sehr kurz. Und der ist einfach mit Karacho da durchgefahren. Also das darf nicht passieren. Das sind so Nachlässigkeiten, wo ich auch langsam beginne, daran zu zweifeln, ob Lewis Hamilton und Formel 1 noch das Richtige ist. Und das tut mir weh. Ich muss wirklich sagen, es tut mir im Herzen weh. Aber es dünkt mir so langsam, dass das Karriereende naht. Und nicht, es wird nicht besser. Und die Hoffnung liegt natürlich auf 2026. Aber es müssen auch 2025 noch Ergebnisse kommen, damit man auch ein bisschen besseres Gefühl bekommt, damit man auch ein bisschen Selbstvertrauen bekommt, auch an seiner Stelle. Und ja, wie er da ausscheidet, sorry, aber das war ein Rookie-Mistake. To be fair, es hat ein bisschen genieselt, es war vielleicht ein bisschen nass an der einen oder anderen Stelle dort und dann hat sich diese Farbe bemerkbar gemacht, aber come on. Also wo legen wir da die Messlatte an, wenn nicht bei einem siebenfachen Weltmeister zu sagen, das muss besser sein, das muss besser gehen und ja, ich mache mir Sorgen um Lewis Hamilton. Ich mache mir jetzt, also beginne auch ich, mich anstecken zu lassen von den Sorgen um Lewis Hamilton.
Ja, definitiv. Also man muss ja sehen, er hat erstmal mit Charles Leclerc einen Teamkollegen, den er aktuell nicht geschlagen bekommt. Auch in der Qualifikation war er hinter ihm. Die Performance ist wirklich, ja, die lässt zu wünschen übrig. Diese Fehler, die jetzt eben dann noch dazukommen und eben auch seine Art und Weise, wie er sich momentan gibt. Also wenn jemand schon wirklich sagt, das Team sollte mich besser austauschen, das ist schon eine Sache, die da sollte man, ja, glaube ich, auch eigentlich als siebenfacher Weltmeister und jemand, der ja mit viel, viel Getöse in Maranello angekommen ist. Ich erinnere nochmal an das Foto zum Beispiel, wo er sich ja vor dem Ferrari-Hauptquartier hat fotografieren lassen. Also der hat das ja auch gespielt, diesen Wechsel. Und Ferrari hat das gespielt. Und das Ergebnis ist absolut desaströs. Und ich glaube, auch jetzt diese 5-Plätze-Strafe passend zum Heim-Grand Prix, das heißt, ja, er wird maximal eben vom Platz 5 starten, selbst wenn er die Pole-Position holen sollte, was ich aktuell für nicht realistisch halte. Und das heißt, ein gutes Ergebnis in Monza einzufahren, wird jetzt auch schwierig. Und das ist ja eigentlich das Rennen, was für die Ferrari-Fans ja extrem wichtig ist. Das Rennen, wo ein Lewis Hamilton die Chance gehabt hätte, auch vieles vergessen zu machen. Denn wir wissen alle, ein Sieg mit Ferrari in Monza, der lässt auch mal 2, 3 ganz schlechte Jahre von einem Moment auf den anderen wegwischen. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Und Ferrari allgemein, damit kommen wir dann jetzt auch zum nächsten Fahrer, nämlich zu Charles Leclerc, ist jetzt vor Monza ganz böse außer Form, geht mit viel Bauchschmerzen in das nächste Rennen. Und Charles Leclerc, ja, der ist auch momentan nicht glücklich. Es war noch Platz 6 in der Qualifikation, ein Ergebnis, was okay war. Allerdings, wie gesagt, die Ansprüche von Ferrari wahrscheinlich auch nicht erfüllt. Er hat dann in Runde 32 einmal wirklich aufhorchen lassen, als er ein, ja, sagen wir es mal, auf Messerschneide ausgeführtes Überholmanöver in dieser kleinen Schikane gemacht hat gegen George Russell im Kampf um Platz 5. Also er war auf dem Weg, eigentlich da vielleicht ein besseres Ergebnis einzufahren, sich zu verbessern im Vergleich zur Qualifikation. Kommt dann in Runde 53 zum Boxenstopp, fährt raus, weil man eben vorher Kimi Antonelli covern will, der vorher drin war. Und dann gibt es eben wieder in der Hugenholzbucht, ja, den Crash mit Kimi Antonelli. Es war natürlich ein Fehler von Kimi Antonelli, das muss man sagen. Eine Kurve, muss ich so ein bisschen verteidigend sagen, der Umstand ist mir ein bisschen zu sehr untergegangen. Eine Kurve, die natürlich mit ihren zwei möglichen Linien auch irgendwo dazu einlädt, dass genau das passiert. Aber nichtsdestotrotz muss er natürlich, Kevin schüttelt verneint den Kopf, darf er ihm dann nicht so hinten reinfahren. Aber das muss ich so ein bisschen zu Kimi Antonellis Ehrenrettung sagen. Es ist natürlich so, die zwei Linien sind da. Am Ende kracht Charles Leclerc in die Bande, wird hinten links am Reifen getroffen und das Rennen ist vorbei. Jetzt muss man natürlich auf der einen Seite sagen, gehen wir mal davon aus, dass er wäre jetzt eine Sekunde früher rausgekommen aus der Box, er hat das Duell mit Antonelli nicht, dann haben wir da einen 5. Platz. Das liest sich ja erstmal okay. Man hat Mercedes hinter sich gelassen, zumindest teilweise. Jetzt fehlt mir gerade das Wort, was ich sagen wollte.
Naja, aber geh noch mal ein Stück vor. Also wenn Hamilton nicht ausscheidet und er nicht eine Runde vorher in der Box ist, dann kommt er als Undercut-Gewinner vor Hadjar raus. Ne? Also wir reden über einen potenziellen Podiumsplatz, den sein Teamkollege ihm nimmt, im Grunde genommen unfreiwillig. Naja, und dann Kimi Antonelli. Also ja, das ist schon, boah, also der hat doppel und dreifach bekommen.
Ja, definitiv. Ich war jetzt gerade, das war nämlich so mein Gedankengang, gerade auch, wie das da vorher aussah. Deswegen hatte ich mich gerade so ein bisschen im Nachdenken verfangen. Aber um zurück auf den Punkt zu kommen, es wäre kein schlechtes Rennen gewesen. Es wäre mehr möglich gewesen. Aber am Ende, unverhoffterweise und ohne eigene Schuld, wird er aus dem Rennen genommen. Ist natürlich potenziell eigentlich de facto auch kein Verlierer, ähnlich wie Lando Norris. Aber diese ganze Situation, die sich jetzt durch die ganze Saison zieht, bei Ferrari, bei Charles Leclerc, bei Lewis Hamilton und jetzt eben genau dieser Downer vor dem großen Heimrennen, vor vielleicht der letzten Chance von Ferrari, diese Saison noch zu retten, das ist für mich schon hart und bringt dann mich zu der Frage, Kevin, glaubst du, dass zumindest Charles Leclerc, ich nehme Lewis Hamilton jetzt bewusst raus, weil ich glaube, mit dieser 5-Platz-Strafe wird er im Rennen nicht eingreifen können. Glaubst du, dass Charles Leclerc in Monza irgendwie es schaffen wird, Wiedergutmachung zu betreiben für diese bisher wirklich verkorkste Ferrari-Saison?
Ja, nehme ich meinen Tipp vorweg. Leclerc gewinnt in Monza. Punkt. Ich glaube, es wird alles daran gesetzt, dass Ferrari in Monza was holt. Und wenn ich es mir wünschen dürfte, gewinnt Hamilton. Einfach weil es diesen Moment braucht. Es braucht diesen Push. Aber mit 5-Platz-Strafe, boah, es wird tricky. Da müsste er sich schon auf der Pole qualifizieren, das weiß ich nicht. Aber Leclerc habe ich komplett auf der Liste für Monza, wirklich. Also vielleicht manifestiere ich das auch ein Stück weit jetzt, dass das passiert. Aber es würde der geschundenen Tifosi-Seele, glaube ich, gut tun, wenn da ganz oben einer steht, der vermutlich blau tragen wird. Ja, dem, wie die Gerüchte gerade sind, dass es wieder ein blaues Sonderdesign gibt auf irgendeine Weise. Und ja, du hast recht, er ist per se kein Verlierer des Wochenendes, aber irgendwie auch Verlierer der Gesamtsituation. Weil du hast das wunderbar zusammengefasst, es war ein Top-Rennen von ihm. Ne? Also die Situation mit Russell, da wird jetzt die Russell-Fanseite wird sagen, ja, aber er hat neben der Strecke überholt. Das stimmt. Und es gab auch die Kollision. Aber es gab keine Strafe. Unabhängig davon, ob Mercedes ihn jetzt nicht angeschwärzt hat oder doch. Was ich auch ein bisschen komisch finde. Aber durch den Abschuss von Antonelli hatte man, glaube ich, jetzt nicht die größte Handhabe, da jetzt den Dicken zu machen. Trotzdem ist es unglaublich bitter für Charles Leclerc, so gegen Windmühlen zu kämpfen derzeit. Weil unbestritten einer der besten Fahrer in der Formel 1 und viele vergessen das bei all dem Mr. Nice Guy, was er ausstrahlt, der kann auf der Strecke auch ein Drecksack sein, im positiven Sinne. Und er hat genau diese gleiche Verstappen-Attitüde. Nicht umsonst gab es damals den sagenumwobenen Incident. Die beiden sind sich sehr ähnlich in der Art und Weise, wie sie Duelle auch angehen. Und das kann auch mal mit härteren Bandagen und noch einer Titanplatte drunter sein, damit es noch mehr wehtut für den Gegner. Und ein George Russell muss das auch ein bisschen abkönnen, weil George Russell provoziert das auch sehr gut. Und von daher wurde Russell vielleicht auch ein bisschen einfach mal die eigene Medizin zugefügt. Und dann gehst du in dieses Duell, du verlierst schon mal das potenzielle Podium durch dieses blöde Timing mit deinem Boxenstopp vorher. Und dann kommt Antonelli sehr, sehr übermotiviert in dieses Duell rein. Und also meiner Meinung nach, zwei Linien hin oder her, du darfst ja nicht geradeaus fahren. Also das war ja keine Linie, die Antonelli gefahren ist. Das war ja einfach nur ein Verschätzen. Also wenn er unten bleibt, dann sage ich, geiles Manöver, Antonelli. Dann bleibt das auch kleben, das Manöver, glaube ich. Aber so, der hat einfach die Kontrolle verloren. Das hatte nichts mit zwei Linien zu tun. Das war einfach nur, das war auch ein Rookie-Mistake, muss man sagen. Aber er ist auch ein Rookie. Und ich hatte der erste Impuls war Leclerc auch, hätte der vielleicht was tun können, aber nee, der konnte nichts tun. Und dann bist du Passagier und dann sitzt du auf der Düne. Ich meine, zum Glück kam der Fotograf um die Ecke mit einem Handy und seiner Whoop. Ja, also konnte ein paar schöne Fotos für Instagram machen. Aber das ist dann trotzdem auch eines dieser Bilder. Ne? Also der monegassische Mann und das Meer. Ja, er sitzt auf der Düne und guckt aufs Meer und wünscht sich die guten Zeiten. Wartet auf das Schiff, was ihm das Gold bringt sozusagen. Und ja, mal hoffen, dass für ihn dieses Schiff mit Gold mal irgendwann in den Hafen von Maranello kommt. Weil wenn nicht, dann werden wir noch öfter darüber sprechen, dass er vielleicht nicht mal auf der Strecke ein Verlierer ist, aber wirklich so spirituell, wenn man so will, eher in den Kreis der Verlierer kommt, wenn es bei Ferrari nicht aufwärts geht.
Ja, bis jetzt, ich sehe dieses Schiff ehrlicherweise noch nicht, Kevin, am Horizont, aber seit Castaway wissen wir, auch aus solchen Situationen kann man rauskommen. Ja, wir können eigentlich direkt den Sprung rüber machen, denn unser nächster Verlierer ist dann eben Kimi Antonelli. Du hast gerade seinen Fehler schon noch härter abgestraft, als ich es getan habe. Finde ich aber, wie gesagt, da gehen die Meinungen natürlich auseinander, aber vollkommen valide Meinung von dir auf jeden Fall. Und ja, Kimi Antonelli, Qualifikation Platz 11, Rennen Platz 16, während George Russell eben in beiden Kategorien weit vor ihm war, Platz 5 in der Quali und Platz 4 am Ende im Rennen. Es scheint so, als ob er jetzt so ein bisschen den Anschluss verliert an George Russell. Es war einmal eben dieser Unfall, er nimmt Charles Leclerc aus dem Rennen. Das ist natürlich ganz klar irgendwo die Schlagzeile dieser Geschichte. Aber man muss eben sehen, dass der Leistungsabfall von ihm jetzt doch schon etwas länger andauert. Wir dachten ja, dass unser berühmter geplatzter Knoten eben mit seinem Podium zustande gekommen ist. Seitdem verliert er aber mehr und mehr den Anschluss. Das sind wirklich relativ schwache Ergebnisse im Vergleich zum Teamkollegen. Und ja, er wirkt auch ein bisschen ratlos. Nach dem Rennen sagte er natürlich, ja, die Pace wäre gut gewesen. War auch natürlich, er hatte sich weiter nach vorne gefahren, als er sich qualifiziert hat, das ist ganz klar. Er sagte, es wäre wohl seine beste Chance gewesen, weil er weil Charles Leclerc auf den kälteren Reifen waren. Er hat probiert, aber es wäre zu viel gewesen. Ja, treffende Analyse schon. Aber die Frage ist, was macht er damit? Wie geht er damit um? Was lernt er? Und aktuell gibt er mir nicht so wirklich das Gefühl, als ob er aktuell wirklich viel mitnimmt aus den Rennen. Er fährt mit. Wie gesagt, die Pace ist jetzt nicht extrem schlecht, aber die Ergebnisse am Ende kommen einfach nicht rein und es passieren diese Fehler. Glaubst du, dass das jetzt so ein bisschen auch der Tribut dieses großen Hypes ist, mit dem er reingekommen ist, oder vielleicht einfach normale Entwicklung eines Rookies und wir halten da vielleicht, oder jetzt in der Position ich, zu sehr das Brennglas auf die Leistung von Kimi Antonelli?
Gute Frage. Ich habe mir jetzt in der letzten Nacht ein paar Gedanken dazu gemacht, weil ich mir selber auch die Frage gestellt habe, ob jetzt so langsam aber sicher der Moment kommen muss, wo man auch Antonelli härter anfasst, weil er nun mal nicht in einem Mittelfeldteam ist, sondern in einer Situation, wo er in einem Top-Team ist, aber auch mit einem Top-Team-Kollegen, George Russell, das kommt auch noch dazu. Deswegen wirkten Bortoleto auch stärker gegen Hülkenberg, weil man Hülkenberg jetzt auch nicht mit Russell vergleichen kann, ne? Da muss man aber bedenken, mit welchen Vorschusslorbeeren kam Antonelli in die Formel 1. Wie groß war der Hype, als Antonelli in die Formel 1 kam? Und wie gerecht wird er dem? Und da muss man jetzt 9 Rennen vor Schluss konstatieren, gar nicht wirklich. Also das Podium in Kanada, hast du recht, da dachte man, oh, jetzt geht's los, jetzt ist er da. Aber da wurde er auch von Russell geschlagen. Er ist zu weit weg von Russell, er schlägt ihn nicht und es gibt auch nicht diese Nadelstiche. Es gibt einige Stimmen im Fahrerlager, die auch sagen, dass Antonelli sowieso nicht so gut ist, wie er gemacht wird. Also Jacques Villeneuve hat ihn ja hart angezählt und auch deutlich kritisiert. Ich bin immer noch nicht in dem Lager, weil ich glaube, dass in Antonelli sehr, sehr viel Talent steckt. Aber vielleicht muss man festhalten, und das wird man gar nicht mal nach der Saison 25 machen, weil es ist die Rookie-Season und er wird ja auch angeordnet, quasi seine Fehler zu machen und seine Schritte zu gehen. Aber die wirkliche Probe aufs Exempel kommt 2026 auf ihn zu. Und da muss es dann sitzen, da muss er näher dran sein, da muss er einen Russell auch mal schlagen, auch aus eigener Kraft schlagen, weil da gibt es keine Ausreden. Ja, die Autos sind dann für alle unbekannt, das meine ich auch mit Hadjar. Alle sind bei Null und er hat noch ein Jahr Formel-1-Erfahrung obendrauf. Also das wird der Lackmustest sein für Kimi Antonelli. Bis dahin wird das so weitergehen. Ich glaube, er wird weiter seine Fehlerchen machen, er wird weiter in diesem Brennglas oder unter diesem Brennglas sein, auch durch den Hype, durch das Top-Team noch ein bisschen mehr als andere sind. Auch ein Behrmann zum Beispiel ist nicht so im Fokus. wird Zeit für Antonelli. Wird Zeit für Antonelli, zumindest mal den Turnaround zu schaffen, dass er mit einem guten Gefühl aus der Saison 25 rausgehen kann und den Leuten zeigt, hey, ich fahre verdient Formel 1 und ich fahre auch verdient in einem Top-Team. Weil er wird auch nächstes Jahr in diesem Top-Team sitzen und dann bin ich gespannt, wie es läuft. Also ich verstehe immer mehr, warum Leute ihn deutlicher kritisieren. Das muss man festhalten.
Okay, ja, da werden wir auch natürlich den Rest der Saison noch drauf schauen, wie die Entwicklung da ist. Und ich sehe es wie du, 2026 wird dann wirklich der Moment, ja, wo die Maske irgendwo fallen muss, wo Kimi Antonelli dann zeigen muss, dass er eben einer der Großen ist, wie Toto Wolff ihn ja uns angepriesen hat. Und jetzt kommen wir zu einem Moment, Kevin, auf den ich mich besonders freue und auf den sich einige unserer Hörerinnen und Hörer auch freuen werden, denn Kevin und ich sind bei einem Punkt nicht einer Meinung. Ja. Es geht nämlich um das Aston Martin Team. Als Kevin und ich vorher die Folge dann so ein bisschen besprochen haben, tat sich da eine große Kluft auf, denn Kevin hat sie bei den Verlierern einsortiert, ich tatsächlich bei den Gewinnern. Und ich bin sehr gespannt, nachdem wir jetzt beide unsere Plädoyers vorgetragen haben, wie ihr das seht, was ihr dazu sagt. Ich würde mir jetzt einfach mal als Moderator der heutigen Episode einräumen, zu beginnen, Kevin. Einmal nochmal kurz die Fakten. Fernando Alonso, Qualifikation Platz 10, im Rennen am Ende Platz 8. Lance Stroll, Qualifikation letzter mit Unfall in Q1 und am Rennen am Ende Platz 7. Heißt also doppelte Punkte für Aston Martin. Für mich dadurch Gewinner, weil Aston Martin in den letzten Wochen leicht aufsteigende Form wieder gezeigt hat. Sie waren ja wirklich sehr, sehr weit weg von Punkten, sehr weit weg vom Schuss. Doppelpunktergebnis, ein Lance Stroll, und das muss man jetzt mal wirklich sagen, der durch kluge Strategie sich raushalten und natürlich auch ein bisschen die Umstände vom Platz, am Ende war es ja Platz 19, weil Oli Behrmann aus der Box gestartet ist, aber von Platz 19 auf Platz 7 vorfährt. Und von daher war Aston Martin, wenn ich das Gesamtpaket sehe, eben die aufsteigende Form der letzten Tage, der Recovery Drive von Lance Stroll und auch die zwei Plätze, die am Ende Fernando Alonso gut gemacht hat, eigentlich ein Gewinner mit doppelten Punkten. Jetzt würde ich aber natürlich gerne hören, Kevin, warum du sie als Verlierer siehst.
Also Lance Stroll kollidiert oder fliegt auch genauso uninspiriert wie Lewis Hamilton ab. Fernando Alonso fährt am Freitag im Training auf einen zweiten Platz und sofort fangen sie wieder an. Na, sofort reden sie wieder davon. Ja, na, er dich. Gar nicht mal er. Er hat das noch versucht, so möglichst klein zu halten, muss man sagen. Also wenn man die Interviews von ihm am Freitag nochmal sich anguckt, ich glaube, der wusste, dass das Auto nicht so gut ist. Aber wenn ich dann die Aston Martin-Fans lese und die Alonso-Fans lese, ne, die träumen schon wieder. Da kommt schon wieder der Traum. Der Traum von Amsterdam. Ja? Von Zandvoort in dem Fall. Was wäre, wenn? Die Qualifikation war scheiße. Also die war wirklich, wirklich scheiße. Da soll man nicht sagen, ne? Hätte, wäre, wenn. Der Aston Martin muss mit den Steigerungen, die dieses Auto hatte, durch die also erste Startreihe, zweite Startreihe vielleicht nicht. Aber dann müsste Aston Martin da sein. Und ja, ne, jetzt kann man das Gegenargument nehmen von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass ich Haas als Gewinner werte, weil die ja beide in die Punkte gefahren sind. Ist im Kontext dessen natürlich unfair, weil Aston Martin nicht Gewinner ist. Aber Aston Martin ist ein Verlierer an diesem Wochenende, weil sie von einem Haas geschlagen worden sind. Das darf nicht passieren. Du musst immer vor einem Haas ins Ziel kommen. Und das muss das Auto auch leisten. Und ja, klar, Lance Stroll, super Leistung im Rennen. Ja, ne? Aber wie wäre es denn mal, sich besser zu qualifizieren? Vielleicht kann man noch ein besseres Ergebnis einfahren. Fernando Alonso im Rennen wieder nur am Moppern. Ja, Verkehr hier und da passt es nicht und hier passt es nicht und die anderen sind wieder schuld. Wir reden bei Lewis Hamilton darüber, dass das Alter langsam einsetzt. Wann machen wir bei Fernando Alonso die Diskussion auf? Irgendwann? Ja? Nein? Vielleicht? Also ich meine immer, gemessen an Anspruch und Wirklichkeit ist Aston Martin an diesem Wochenende meiner Meinung nach absoluter Verlierer. Das darf nach dem, wie es angefangen ist, so nicht nach hinten losgehen. Und das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht, sie zu den Gewinnern zu zählen. ne, deine Argumente sind ja, ne, die kann man so nehmen und die kann man auch so bewerten, aber meiner Meinung nach ist Aston Martin im großen Ganzen von Williams geschlagen, von Haas geschlagen, Stroll vor Alonso. Bitte. Wo sind die ein Gewinner? Wo, Dennis? Wo sind die ein Gewinner?
Wie gesagt, also für mich der Recovery Drive von Lance Stroll. Am Ende stehen wir da auf Platz 7. Von Platz.
Aber mit zwei Stops. Also der Recovery Drive der Haasis ist ja durch den einen Stop viel höher zu bewerten als die zwei Stops, die Aston Martin genutzt hat. Jetzt mal nur, wenn wir jetzt mal versuchen, das aufzunehmen.
Den Punkt gebe ich dir. Aber nichtsdestotrotz sage ich immer noch, ein Lance Stroll, von dem wir alle wissen, dass er ja auch ein kleines Motivationsproblemchen hier und da hat, das erstmal durchzuziehen. Auch Fernando Alonso, ja, Fernando moppert immer, das kann ich dir aus Alpine-Zeiten sagen, da hatte ich ja während der Rennen sein Cockpit immer live und das war nicht immer schön zu hören, wie er da zurückfunkt. Aber am Ende glaube ich, man hat ein doppeltes Punktergebnis eingefahren. Man hat, wie gesagt, Lance Stroll, der sich wirklich durchs Feld geflügt hat, am Ende sogar Fernando Alonso schlägt. Und das eben mit dem Punkt, und da setze ich jetzt meine Latte an, das könnte man jetzt falsch verstehen. Also auf jeden Fall, die kommen aus einer Saison, wo sie wirklich sehr weit unten waren. Sehr weit unten waren. Und ich denke, dass für mich dieser Punkt ist, dass das erstens nicht wirklich abzusehen war, dass Aston Martin nochmal es diese Saison schafft, vor der Reglementänderung so hoch zu kommen. Ich denke, dass es auch nicht abzusehen war, dass ein Lance Stroll nach einer wirklich grottenschlechten Qualifikation, so ehrlich müssen wir sein, also da bin ich zu 100% bei dir, total uninspiriert abgeflogen, den Punkt unterschreibe ich dir, aber dass er das dann sowas macht und da auch wieder seine Klasse zeigt, auch wieder vielleicht eine Rolle, die gespielt haben könnte, natürlich so ein bisschen auch die Bedingungen. Wir wissen ja, Lance Stroll, sobald sich die Schleusen im Himmel öffnen, macht er doch mal hier und da wirklich richtig gute Leistungen. Von daher setze ich sie, auch wenn ich deine Argumente natürlich alle voll sehe, aber unter dem Messgrad, den ich anlege, würde ich sie trotzdem als Gewinner behalten.
Ja, kannst du ja.
Mache ich auch, Kevin.
Ja, okay. Und jetzt, dann gehen wir die Frage an euch.
Genau, und jetzt kommt die Gretchenfrage. Was meint ihr? Ist Aston Martin ein Gewinner dieses Rennens oder ein Verlierer? Seid ihr Team Kevin oder Team... wenn ich das jetzt sage, sind alle Team Kevin. Team Kevin, doch.
Team Kevin sind, keine Sorge.
Aber das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil da sind wir wirklich mal komplett auseinandergegangen in unserer Sicht, was ja auch vollkommen okay ist. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen mal spannend, eben die anderen Seiten zu hören. Was sagt ihr? Aston Martin, Gewinner oder Verlierer? Schreibt es in die Kommentare, Spotify, Apple Podcasts, Facebook in unsere Gruppe, in die Telegram-Gruppe, die wir haben, im Discord, auf YouTube, überall, wo ihr kommentieren könnt, kommentiert und schreibt es uns. Vielen Dank.
Weißt du, was ich mache? Ich mache bei Spotify eine Umfrage. Wir machen bei Spotify noch einfacher. Müsst ihr gar nichts schreiben. Wäre natürlich schön, wenn ihr schreibt, weil wir lesen immer gerne mehr von euch. Aber ich mache einfach eine Umfrage. Ist Aston Martin für euch ein Gewinner des Wochenendes oder ein Verlierer des Wochenendes? Ganz einfache Frage. Einfach entscheiden.
Und ich entscheide mich jetzt, die Sendung kurz in die Pause zu geben. Und dann sind wir gleich zurück zum letzten Teil von und dann unserer Vorschau auf den großen Preis von Monza. Bleibt bitte dran und seid gleich zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir lassen die Niederlande hinter uns und schauen voraus auf den großen Stiefel auf Italien. Der große Preis von Monza, das Heimrennen von Ferrari. Und ich habe mir überlegt, Kevin, mal etwas ein bisschen anders zu machen heute in der Vorschau, denn wir haben ja meistens immer so ein bisschen spekuliert bei den Mittelfeldteams, was passiert vorne. Meistens haben wir uns grandios verhauen und daher würde ich heute mal, du kannst mir ja hinterher mal sagen, wie du das findest, unser berühmtes Starting Grid Brennglas auf drei Teams legen, die ich für dieses Wochenende auserkoren habe, weil ich damit die Entwicklung oder die ganze Gemengelage am spannendsten finde. Und starten würden wir natürlich, es ist der WM-Kampf mit McLaren. Erstmal ein bisschen langweilig, aber wir schauen da erstmal drauf. Jetzt, und ich habe es gerade gesagt, für mich persönlich, jetzt ist der Moment, wenn Oscar Piastri Weltmeister werden möchte, wo Oscar Piastri Lando Norris in Italien schlagen muss. Einfach um dieses Momentum. Ich finde, da muss ich bleiben, wenn wir es jetzt knallhart sehen und diesen WM-Kampf mal so ein bisschen mit festeren Bandagen anpacken, hat er diese Chance schon einmal vertan nach Kanada? Er hatte die Möglichkeit. Es war der Moment, wo ich auch damals gesagt habe, jetzt muss Oscar Piastri den Sprung machen hin zum Weltmeister. Das Schicksal hat ihm jetzt eine zweite Chance beschert und ich glaube, und da würde ich mich jetzt so ein bisschen tatsächlich auch in deine Richtung bewegen, zu dem, was du ja auch in den letzten Wochen gesagt hast, was eine potenzielle Weltmeisterschaft von Lando Norris angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass Lando Norris tatsächlich, wenn Oscar Piastri es jetzt nicht schafft, diese Bandagen anzulegen und jetzt nicht schafft, Lando Norris eigentlich schachmatt zu setzen, dass Lando Norris dann mit dem größeren Vorteil irgendwann nach Abu Dhabi kommen würde. Also das muss ich mittlerweile sagen. Wie schätzt du das ein? Was glaubst du, was wir am Wochenende erleben werden? Wahrscheinlich Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, das sowieso. Aber mittlerweile verabschiede ich mich von dem Gedanken, dass es knallen muss zwischen den beiden, immer mehr. Ich glaube, wir erleben am Wochenende den erneut starken Lando Norris. Wir erleben am Wochenende genau den starken Lando Norris, den wir davor auch die Wochen gesehen haben. Und das ist das Wichtigste. Da hast du vollkommen recht. Er muss jetzt sofort zurückkommen. Und für Piastri, und das finde ich, also das ist ein total guter Vergleich. Also nach Kanada hätte er wirklich die erste Chance gehabt, ziemlich wegzuziehen. Und er hat sie nicht genutzt. Und wie viele Punkte hat Norris aufgeholt? 27 oder 23? Irgendwie so in dem Rahmen. Warum soll er 34 nicht aufholen? Es gibt noch 3 Sprints, es gibt noch 9 Rennen. Da gibt es noch genug Punkte zu vergeben. Und das Wichtigste ist, und das habe ich ja vor ein paar Wochen hier auch gesagt, das Wichtigste ist, dass Norris zum Schluss in Abu Dhabi noch Weltmeister werden kann. Weil dann wird er Weltmeister. Und trotzdem hat es Piastri auch ein Stück weit in der eigenen Hand. Klar, technische Defekte können passieren, aber er muss jetzt den Stempel in diesem Team draufdrücken und ich bin gespannt, ob er dafür bereit ist. Ich bin wirklich gespannt, ob er dafür bereit ist, weil die Chancen, dass Norris da jetzt stärker draus zurückkommt, direkt in Monza und klar, auch wenn ich mir einen Ferrari-Sieg wünsche und wenn ich hoffe, dass Ferrari das macht, als Favorit geht McLaren in dieses Rennen. Ne? Also machen wir uns da nichts vor. Und dann sehe ich auch Norris wieder als Favoriten am Wochenende im Gegensatz zu Piastri.
Ja, ich bin sehr gespannt vor allem. Du sprichst halt oder hast vorhin ja schon einen Punkt angesprochen. Ferrari wird alles in dieses Rennen legen. Und ich bin gespannt, wie weit McLaren das versucht zu kontern, wie weit McLaren vielleicht auch ein bisschen konservativer rangeht. Aber klar, wenn wir das Papier nehmen, McLaren, der Favorit, ist jetzt in Zandvoort, glaube ich, meilenweit weg gewesen von der Konkurrenz. Ich bin, ich weiß wirklich noch gar nicht, aber das muss ich mir so langsam überlegen, weil wir ja gleich tippen, wohin meine Tendenz geht. Ob Oscar Piastri jetzt eigentlich so quasi das zweite Mal Lando Norris wirklich davonziehen kann, ob er es jetzt schafft oder ob Lando Norris, da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen. Ein bisschen, 2 Teams haben wir ja noch unterm Brennglas bis dahin. Aber es wird sehr spannend. Aber ja, das, was du sagst, und das ist auch das, muss ich dazu sagen, was ich so im Discord bei uns mitbekommen habe. Ich glaube wirklich, diese spannungsgeladene, vielleicht auch ein bisschen aggressivere WM-Fight, die wir uns ja wünschen, die Hoffnung, die schwindet so langsam, weil es wirklich immer mit diesen mit dieser Fairness, mit diesem Respekt, das ist auch ganz wichtig, also den möchte ich auch nicht verlieren in einem WM-Kampf, aber eben auch noch immer wirklich diesen angezogenen Zügeln irgendwie rangeht, und da bin ich sehr gespannt, ob sich die noch lockern. Ich würde es mir wirklich wünschen, ein WM-Kampf à la Senna Prost, ein WM-Kampf à la Hamilton Rosberg, das wäre eigentlich so das, was für mich jetzt die Saison abrunden würde und auch vielleicht dieses Reglement am Ende abrunden würde. Warten wir mal ab, ob Monza da vielleicht, gut, wir haben natürlich, Kevin, am Anfang wieder die Schikane, ne? Die würde natürlich bei einem 1-2 in der Qualifikation für Tumult sorgen können, aber
die zweite wie letztes Jahr.
Oder die zweite wie letztes Jahr, ja. Ja, man muss auch sagen, Monza ist so ein bisschen der Punkt, wo es letztes Jahr auch ein bisschen gekippt ist, ne? Wo Oscar Piastri wirklich...
Ja, wo du zum ersten Mal gesehen hast, wenn Piastri wollen würde, genau, wie er möchte, dann könnte er. Und das macht es schon spannend. Ne? Das macht es schon spannend, auch mit Hinblick darauf, dass jetzt natürlich jede Kollision und jedes gemeinsame Ausscheiden Piastri helfen würde. Weil alles, was den Abstand nicht schmilzen lässt, hilft ihm. Und das, also man kann jetzt Argumente dafür finden. Ich habe das jetzt auch in unserer Telegram-Gruppe gerade während der Aufzeichnung gelesen. Ja, ihr seht, wir lesen immer mit, auch während den Aufzeichnungen, dass jemand geschrieben hat, ich glaube, es war der geschätzte User Anthony, dass Norris jetzt befreiter auffahren kann. Er muss jetzt erst recht vor Piastri in den Rennen sein und am besten Siege holen. Eher kann Piastri jetzt befreiter fahren. Ne, das Argument gibt es natürlich auch auf der anderen Seite, weil jetzt der Vorsprung da ist. Aber was es wiederum aushebelt, Anthony, ist meiner Meinung, dass Piastri diesen Vorsprung schon mal eingebüßt hat. Wäre das jetzt nicht der Fall gewesen, so wie Dennis das ja auch gerade dargestellt hat, dann glaube ich, wäre es eine andere Situation. Deswegen bin ich schon eher in dem Lager zu sagen, jetzt kann Norris befreiter auffahren, weil dieser Druck, diesen kleinen Punkteabstand aufzuholen, ist jetzt obsolet. Das heißt, jetzt kannst du im Grunde in den letzten 9 Rennen versuchen, den ganz großen Wurf anzusetzen. Es ist noch immer nicht die größte Aufholjagd in der Geschichte der Formel 1, aber es wäre eine, die nachhaltig dafür sorgen würde, das Bild von Lando Norris, glaube ich, so zu verändern, dass man sagen wird am Ende der Saison, wenn er Weltmeister wird, dann ist er sowas von verdient Formel 1 Weltmeister. Und darauf kommt es jetzt an. Das zu zeigen, dass er da dranbleiben kann. Und ja, vielleicht ist das wirklich so, dass die Befreiung bei ihm nochmal ein paar Kräfte freisetzt und vielleicht sogar im Gegenzug der Druck auf Piastri wächst, weil Piastri darf jetzt auch keine Fehler mehr machen. Piastri kann zwar de facto auch befreit fahren, weil wenn sie beide ausscheiden, ist alles gut. Aber ne, lass ihn mal ausscheiden, Norris gewinnt, 25 Punkte weg. Das geht dann ruckzuck und dann geht das Ding im Kopf los. Und da muss jetzt Norris ein bisschen rein auch. Er muss jetzt in den Kopf rein, er muss vielleicht diese kleinen Schwächen, die Piastri dann doch hat, so ein bisschen hervorholen. Und ich glaube, dann hat er eine Chance. Und das muss direkt in Monza losgehen.
Das stimmt. Und jetzt hast du mir direkt eine Überleitung spendiert, Kevin, von Anthony, und alle, die bei uns in der Telegram-Gruppe sind, wissen es, zu seinem Lieblingsteam, zu Ferrari. Denn natürlich, es ist das Heimrennen von Ferrari. Es ist für einen Rennfahrer vielleicht das größte, was man in der Formel 1, oder das größte Einzelrennen, was man als Ferrari-Fahrer in der Formel 1 gewinnen kann, ist eben Monza. Dieses Podium, was da über die Startzielgerade ragt, diese Tifosi, die mit ihren Ferrari-Fahnen auf die Strecke laufen. Ich glaube, atmosphärisch gibt es da nichts, was da drüber ist. Und das durfte Charles Leclerc bereits erleben. Lewis Hamilton noch nicht. Jetzt hat Lewis Hamilton sich, wie wir auch vorhin besprochen haben, mit dieser 5-Platzstrafe natürlich schon so ein bisschen vorab aus dem Rennen genommen. Charles Leclerc, und das haben wir auch gerade besprochen, Kevin, ist eigentlich, ich sage bewusst eigentlich, in einer sehr guten Form, fährt momentan wirklich schnell. Das haben wir ja alles gerade besprochen. Aber die Frage ist, glaubst du wirklich, du hast ja gerade gesagt, dein Tipp ist ja Charles Leclerc, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe Zweifel, dass Ferrari das auf die Bahn bekommt. Es war bis jetzt eine Saison geprägt von Strategiefehlern. Es war eine Saison geprägt von blöden Zufällen, von blöden, ja, vielleicht auch Setup-Entscheidungen. Man weiß ja nicht, was da wirklich immer wirklich war. Eine Saison auch von Fehlern der Fahrer. Jetzt in Zandvoort zuletzt Lewis Hamilton. Mir fehlt da noch die Fantasie, dass Ferrari am Sonntag eben dieses Wunder schaffen kann. Was bringt dich dazu, trotzdem an Charles Leclerc und an Ferrari zu glauben?
Das Auto. Das Auto, die Updates, das, was man gemacht hat, das war ja so ein bisschen die Geschichte, die man letztes Jahr auch geschrieben hat. Die Doppelung ist schon frappierend, die da zu sehen ist, dass man wieder Updates bringen muss, die das Auto in der zweiten Saisonhälfte dann nochmal stärker machen und ja auch den zweiten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft sichern sollen. Und gerade auf Highspeed-Strecken sind die Updates, die sie gebracht haben, sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll. Und das macht mich extrem zuversichtlich, dass sie insbesondere in Monza, insbesondere dort, alles daran setzen werden, zu gewinnen. Und alles läuft auch so ein bisschen darauf hinaus, ne, dass diese Updates natürlich nicht nur dafür gemacht sind, in der zweiten Saisonhälfte generell besser zu performen, sondern vor allem in Monza. Das muss sitzen. Da muss es ankommen. Da muss es wirklich da sein. Und Leclerc ist, wie du richtig sagst, in einer bestechenden Form grundsätzlich. Von der Emotion her hätte ich mir Hamilton wirklich gewünscht, weil Hamilton braucht diesen Boost, braucht diese Initialzündung, um auch die Liebe zu spüren von den Tifosi. Aber die Tifosi brauchen Liebe. Und Liebe gibt einen Ferrari-Sieg wie nichts anderes in Italien. Und ja, ich glaube auch keiner so sehr wie Charles Leclerc. Ne? Also das ist ja nun mal il predestinato. Und ja, das macht mich zuversichtlich, dass das funktioniert. Es ist ein sehr emotionaler Tipp. Es ist ein Tipp, den ich mir einfach wünsche, weil es auch den WM-Kampf natürlich jetzt gut tun würde, wenn keiner der McLaren gewinnt. Im Zweifel eher Norris, klar. Aber ich brauche jetzt, und ich glaube, wir alle, naja, das heißt wir alle, weil es gibt ja auch Leute, die mögen Ferrari gar nicht, obwohl das ne, die Minderheit ist auf dieser Welt. Wir könnten es ganz gut gebrauchen gerade. Ich glaube, wir könnten es ganz gut gebrauchen gerade, dass in Monza ein Ferrari-Pilot ganz oben steht und hoffe einfach, dass es passiert und bin zuversichtlich, dass das Auto, dass der Fahrer Charles Leclerc in der Lage sein wird, weit vorne mitzufahren und vielleicht sogar den Sieg mitzunehmen.
Dann wollen wir mal schauen. Ich würde es dir persönlich sowieso wünschen, Kevin, natürlich auch meinem Bruder, der ja auch als glühender Ferraristi darauf hofft. Aber ja, das werdet ihr und du gleich in meinem Tipp sehen. Ich sehe das trotzdem nicht kommen. Ein letztes Team, was ich noch ansprechen wollte, weil das vergisst man ja sehr oft, auch Heim Grand Prix. Ein Team, was nicht häufig gewinnt, aber wenn, dann meistens in Monza. Sebastian Vettel und Pierre Gasly haben für dieses Team unter verschiedensten Namen in den letzten Jahren Siege eingefahren. Von Scuderia Toro Rosso über Scuderia Alfa Tauri zu den Racing Bulls. Ja, was glaubst du, besonders jetzt natürlich mit diesem Podium von Isa Kaccia, könnte das jetzt so der Moment sein und auch, oder glaubst du auch, dass man dieses Heimrennen wirklich noch so als Heimrennen sieht, dass man da auch vielleicht ein bisschen mehr in die Waagschale wirft und dieses Ergebnis noch bestätigen möchte? Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht so gut lief, auch ein Liam Lawson ist zumindest in aufsteigender Form. Das heißt, man hat aktuell eigentlich zwei Fahrer, die wirklich solide fahren. Und jetzt mit diesem Erfolgserlebnis aus den Niederlanden, könntest du dir vorstellen, dass die Racing Bulls im ersten Schritt Best of the Rest werden könnten und im zweiten Schritt vielleicht sogar für eine erneute Überraschung sorgen?
Ah, schwierig, schwierig. Auch da, emotional gesehen, wäre es natürlich wunderbar. Dieses Team aus Italien, das dann auch beim großen Preis von Italien wieder eine gute Rolle spielt. Da bin ich aber eher gespannt darauf, ob das streckenspezifisch war, dass das jetzt so funktioniert hat, also wieder so gut funktioniert hat in Sandford. Insbesondere für Isa Kaccia, der natürlich dann jetzt doch ein Stück weit unter Beobachtung steht. Ja? Weil man erwartet jetzt auch so ein bisschen eine Bestätigung von ihm, glaube ich, dieser Leistung aus Sandford. Das heißt, es muss zumindest mal easy in Q3 gehen, es muss zumindest mal easy in die Top 10 gehen. Dann ist die Frage aber, ist der Honda-Motor im Topspeed besser als der Mercedes-Motor zum Beispiel? Weil dann reden wir wieder über Aston Martin, dann reden wir auch über Williams, ja. McLaren und Mercedes sowieso. Obwohl Antonelli kann man vielleicht ein bisschen, muss man gucken, wie das wird. Also ich glaube, die Chancen sind da. Ich glaube aber eher nicht daran, dass sie Best of the Rest werden. Ich glaube, Best of the Rest ist dann, also auch wenn ich sie heute wieder angezählt habe, aber von meinem reinen Bauchgefühl her würde ich es eher auf Fernando Alonso schieben. Weil Monza Marker, der Aston Martin ist auf Highspeed gar nicht mal so verkehrt. Eher als Isa Kaccia. obwohl ich eine Bestätigung von Hadja emotional sehr, sehr cool finden würde, weil das wäre dann das Ausrufezeichen, was er jetzt vielleicht setzen sollte, um zu signalisieren, hey, das war jetzt keine Eintagsfliege, dass das passiert ist. Aber Podium auf keinen Fall, außer es passiert was ganz Wildes. Und ansonsten mal gucken. Also ich habe im Mittelfeld Racing Bulls jetzt nicht unbedingt das Best of the Rest auf der Liste. Und du?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich da auch ein bisschen zu sehr leiten lasse, aber ich würde es Ihnen schon einräumen. Allerdings, da muss ich tatsächlich wieder auch so ein bisschen in deine Kerbe schlagen, Kevin, waren es bei mir im Kopf auch eher Aston Martin tatsächlich, weil das waren ja auch Gewinner in Zandvoort am Wochenende.
Ach, Dennis.
Okay.
Weißt du, genauso Gewinner wie Erik ten Hag.
Ja.
Der jetzt mittlerweile entlassen wurde.
Ja. Ehrlich?
Ja. Das hier also, kurzer Exkurs zum Fußball. wenn ihr auf YouTube geguckt habt, werdet ihr immer gesehen haben, dass ich irgendwie mal runtergeguckt habe oder so. Ich habe natürlich immer aufs Handy geschaut, wann denn endlich die Meldung kommt, dass man den Trainer entlassen hat. Also vergesst nicht, auf YouTube unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und jede Woche Mittwoch Starting Grid zu gucken. Da haben wir nämlich auch den Vodcast zum Podcast. Also in den Link in den Shownotes gerne ein Abo dalassen und freuen wir uns sehr, wenn ihr das machen würdet.
Hört drauf, was dieser Mann euch sagt. So, und wo ihr auch drauf hören könnt, ist diesmal ausnahmsweise auch auf mich, denn ich sage euch jetzt, wann ihr die Formel 1 am Wochenende schauen könnt. Das erste freie Training in Monza um 13.30 Uhr, am Freitag natürlich, das zweite um 17 Uhr, am Samstag dann um 12.30 Uhr das dritte freie Training und um 16 Uhr die Qualifikation. Das Rennen am Sonntag um 15 Uhr und das bedeutet um 14.45 Uhr im Discord Watch Together mit mir und Sascha Riefe und mir. Jetzt mache ich gerade meinem alten Deutschlehrer hier wahrscheinlich noch die letzten grauen Haare. Und ja, seid dabei. Es war wirklich wieder sehr erheiternd an diesem Sonntag. Und bevor wir dann jetzt unsere Tipps abgeben, Kevin, würde ich einmal das Moderationsmikro in deine Hand geben und du verliest uns dann die Ergebnisse unseres Tippspiels zum großen Preis von Zandvoort.
Wir gratulieren in unserer Kicktipp-Gruppe 1. Nee, warte mal, stopp. Doch, wir machen erst Kicktipp. Talan mit 73 Punkten, aus Gruppe 2 Aufsteiger 1989 mit 69 Punkten und aus Gruppe 3 Tiger Trojan Senior mit 65 Punkten zum Tagessieg. Damit führt Tiger Trojan Senior jetzt die Gesamtwertung an mit 772 Punkten vor 1 Alex 33 mit 769 Punkten aus Gruppe 1 und ebenfalls aus Gruppe 1 Pupfer mit 765 Punkten. Wir jeweils, Dennis, haben 2 Punkte du und 1 Punkt ich geholt an diesem Wochenende. Hier bei uns im Podcast-Tippspiel steht es jetzt 25 zu 18 für dich. Also ne, auch da muss schon viel passieren, dass ich dich noch einhole. Im Kick-Tippspiel hast du 55 Punkte gesammelt und bist auf Platz 120 in Gruppe 1 und ich habe 15 Punkte gesammelt und bin auf Platz 90. Also meine 15 Punkte übrigens kamen nur durch den dritten Platz von Isaac Hadja zustande. Also merci, Isaac. Im F1 Fantasy Spiel gratulieren wir zum Tagessieg Carter mit seinem Team Avex Team und Ivan mit dem Team Voltage Racing Team zu 274 Punkten und dem Tagessieg. In der Gesamtwertung führt Günther mit dem Team McLaren Racing 2 mit 3390 Punkten vor Noemi und dem Team Turbo mit 3363 Punkten und Daniel mit seinem Team Visa Kick HP Aldi Racing mit 3352 Punkten.
Wunderbar. Es bleibt spannend. Also nicht vergessen, dieses Wochenende ist wieder Formel 1. Macht eure Tipps und eure Teams im F1 Fantasy Game bereit für das kommende Wochenende. Ja, zum Abschluss, Kevin, tippen jetzt noch wir. Ich würde dir einfach mal, weil ich finde, allein durch diesen Tipp, den du schon angeteasert hast, sollte dir quasi die Ehre des letzten Wortes gebühren. Deshalb würde ich ganz kurz anfangen und ich sage, Oscar Piastri gewinnt und holt die Pole vor Charles Leclerc und Lando Norris. Zehnter wird Fernando Alonso und letzter wird Franco Colapinto. Denn der Alpine wird, glaube ich, in Monza gar nicht funktionieren.
Ja, das glaube ich auch. Also letzter wird Colapinto, habe ich auch so. Pole und Sieg, Charles Leclerc. Na komm, ich mach's jetzt einfach, ne? Manifestation und so. Dann auf Platz 2 Lando Norris, auf Platz 3 Oscar Piastri und 10. wird bei mir Yuki Tsunoda.
Oh, das ist auch mal ein spannender Call.
Ja, ja. Könnt gerne eure Tipps auch an uns senden, wenn ihr möchtet.
Und damit schlagen wir dieses Kapitel zu und hören uns nächste Woche. Und bis dahin, bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.